Sternengeschichten Folge 613. Das abenteuerliche Leben der Quallengalaxien. Wer schon mal eine Qualle gesehen hat, die nicht tot und matschig irgendwo am Strand liegt, sondern durchs Meer mehr schwebend, anstatt zu schwimmen, sich vorwärts bewegt, wird zustimmen, diese Lebewesen sehen nicht so aus, als würden sie auf die Erde gehören. Mit ihren bunten Farben, transparenten Körpern, Tentakeln und diesen wallend schwebenden Bewegungen wirken die definitiv außerirdisch und nicht von dieser Welt. Jetzt gibt's natürlich absolut überhaupt keine Hinweise, dass es sich bei Quallen tatsächlich um Aliens handelt. Diese Tiere sind Teil des Lebens auf der Erde und so wie alles andere durch die Evolution entstanden. Damit lassen wir die Biologie jetzt auch schon wieder beiseite, die ist zwar durchaus spannend, aber ich will was über Astronomie erzählen und so spektakulär es auch wäre, wenn ich von außerirdischen Quallen in den Ozeanen fremder Planeten berichten könnte, darum geht's leider nicht. Es geht stattdessen um Galaxien und zwar eine ganz besondere Art von Galaxie, die man Jellyfish Galaxies oder auf Deutsch Quallengalaxien nennt. Wenn man sich ein Bild von so einer Galaxie anschaut, dann sieht man schnell, warum die so genannt werden. Ich empfehle im Internet nach einem Bild der Galaxie mit der Bezeichnung IC5337 oder auch JW100 zu suchen. Oder man schaut sich die Galaxie ESO137-001 an. In beiden Fällen sieht man eine Galaxie, die auf den ersten Blick in etwa so ausschaut, wie man sich das vorstellt, eine große Scheibe aus Sternen. Auf den zweiten Blick erkennt man aber tentakelartige Auswüchse, die blau und rosa-rötlich leuchten und sich von der Scheibe weit hinaus ins All erstrecken. Insgesamt schauen die Galaxien tatsächlich so aus wie gigantische Quallen, die durch die Weiten des Weltalls treiben. Abgesehen von diesem äußerst ansprechenden ästhetischen Eindruck dieser Galaxien, erzählen uns die kosmischen Quallen aber auch einiges darüber, was einer Galaxie im All so passieren kann. Die Jellyfish-Galaxien sind ein sehr beeindruckender Beleg dafür, dass selbst so was Gewaltiges wie eine Galaxie aus hunderten Milliarden von Sternen nicht isoliert von ihrer Umgebung existiert. Und davon kann man durchaus überrascht sein, denn immerhin sind Galaxien ja nicht nur enorm groß. Zwischen ihnen ist auch enorm viel Platz. Unsere Milchstraße hat zum Beispiel eine Ausdehnung von ungefähr 100.000 Lichtjahren. Bis zur nächsten Nachbargalaxie, der Andromeda, sind es aber immer noch gut 2,5 Millionen Lichtjahre. Und da kann man schon auf die Idee kommen, dass da keinerlei Einflussmöglichkeit zwischen den Galaxien besteht. Die Realität, die sieht aber anders aus. Ich habe in diversen Folgen ja schon davon erzählt, dass Galaxien eben gerade keine isolierten Objekte sind. Sie bilden Haufen und Gruppen, die durch die Gravitationskraft zusammengehalten werden, die die Galaxien aufeinander ausüben. Die Milchstraße und die Andromeda, die sind zum Beispiel mit jeder Menge anderer Galaxien Teil der lokalen Gruppe, von der ich in Folge 371 ausführlich erzählt habe. Und solche Galaxienhaufen wie die lokale Gruppe, die finden sich zu noch größeren Ansammlungen zusammen, zu Superhaufen und so weiter. Und ich habe auch schon oft erzählt, dass das leere All nicht wirklich komplett leer ist. Zwischen den Sternen, zwischen den Galaxien, zwischen den Galaxienhaufen, da ist zwar nicht viel, aber eben nicht nichts. Da finden wir die interstellare Materie oder im Fall der Galaxienhaufen das sogenannte Intracluster-Medium, ja, das Medium zwischen den Haufen oder das Medium im Haufen. Von dem habe ich in Folge 579 mehr erzählt. Diese ganzen Materie, interstellare, Intracluster-Materie, ist zwar vereinfacht gesagt nicht mehr als nur ein paar Atome hier und da, aber auch das kann Auswirkungen haben, wie wir noch sehen werden. Also, die Galaxien beeinflussen sich erstens gegenseitig durch ihre Gravitationskraft und bilden Gruppen. Und zweitens ist der Raum zwischen ihnen nicht leer. Was folgt daraus? Schauen wir also mal so eine Galaxie an, die sich in einem Galaxienhaufen befindet. Die bewegt sich, angetrieben durch die Gravitationskraft der anderen Galaxien, und sie bewegt sich durch das Intracluster-Medium, also dieses extrem dünne Gas, das sich zwischen den Galaxien befindet. Und was jetzt passiert? Das kennen wir aus dem Alltag. Dazu kann man sich zum Beispiel auf ein Fahrrad setzen und, gern etwas schneller, losradeln. dann wird man den Fahrtwind spüren und der wird einem die Haare nach hinten wehen lassen, sofern man Haare in ausreichender Länge hat natürlich oder überhaupt noch Haare hat. Die Galaxien, die haben keine Haare, aber die Sache mit dem Fahrtwind ist eine gute Analogie. Die Teilchen aus dem Intracluster-Medium treffen auf die interstellare Materie, also das ganze Zeug, das sich in den Galaxien zwischen den Sternen befindet. Und das wird jetzt quasi gebremst und bleibt zurück, während die Galaxie sich weiter durch das Intracluster-Medium bewegt. So entstehen lange Ströme aus Gas, und das ist Gas, das durch diesen Prozess ordentlich durchgewirbelt wird. Und das kann dazu führen, dass sich das Gas zusammenballt zu Gaswolken, die dann kollabieren und so dicht werden, dass sie in ihrem Inneren Kernfusion einsetzt. Oder anders gesagt, in den Gasströmen, die die Galaxie aufgrund des Fahrtwindes hinter sich herzieht, leuchten neue junge Sterne auf. Und genau so entstehen die bunten Tentakel der Jellyfish-Galaxien. Ein bisschen weniger poetisch wird dieser Prozess in der Astronomie als Ram Pressure Stripping bezeichnet, was auf Deutsch so viel wie Staudruckabtragung heißt, aber das wird nie auf Deutsch verwendet. Die ersten, die diesen Vorgang wissenschaftlich beschrieben haben, das waren die amerikanischen Astronomen James Gunn und Richard Gott in einer Arbeit aus dem Jahr 1972. Eine detailliertere Untersuchung der Galaxien in weit entfernten Galaxienhaufen war aber erst später mit besseren Teleskopen möglich. Im Jahr 2014 haben Harald Ebeling, Lawrence Stephenson und Alistair Edge Bilder ausgewertet, die das Hubble-Weltraumteleskop von Galaxienhaufen gemacht hat. Und dabei haben sie jede Menge sehr gute Bilder von Galaxien gefunden, die deutliche Anzeichen von einem sehr starken Ram-Pressure-Stripping gezeigt haben. Und in der wissenschaftlichen Arbeit darüber schreiben sie, aus offensichtlichen Gründen werden wir sie im Folgenden als Jellyfish-Galaxien bezeichnen. Die Bilder dieser Galaxien aus dieser Arbeit, die sind im Vergleich mit den späteren Aufnahmen zwar eher unscheinbar, aber man kann auch da die Ähnlichkeit mit Quallen erkennen. Und seitdem sind Galaxien dieser Art auch in der Wissenschaft als Jellyfish-Galaxien bekannt. Und die sind nicht nur schön, sondern auch wichtig, wenn wir verstehen wollen, wie so eine Galaxie funktioniert. Wenn wir in einem Galaxienhaufen zum Beispiel sehr viele dieser Quallengalaxie beobachten, dann können wir davon ausgehen, dass auch das Intracluster-Medium entsprechend dicht ist. Je mehr Gas durch das Ram-Pressure-Stripping aus den Galaxien entfernt wird, desto weniger neue Sterne können dort auch entstehen. Andererseits kann der Fahrtwind auch Gas in den Galaxien komprimieren und so die Sternentstehung dort anregen. Auf jeden Fall ist aber klar, die Jellyfish-Galaxien, die machen eine Entwicklung durch, die andere Galaxien nicht durchlaufen. Ihr Leben wird, ein bisschen vereinfacht gesagt, abgekürzt. Die Sternentstehung läuft schneller als üblich und sie verlieren viel von dem Material, das für die Entstehung neuerer Sterne nötig ist. Jellyfish-Galaxien zeigen uns, dass es auch für Galaxien unfreundliche Gegenden im Universum gibt. Aber immerhin sorgt dieser wilde Ritt durch die Galaxienhaufen dafür, dass wir ein paar extrem schöne Bilder bekommen.